ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Peter Freudenthaler.
Guten Morgen nochmal.
Ja, sehr schön, dass du da bist, Peter. Wir kennen uns, wir duzen uns und manche werden sich erinnern vielleicht sogar, warum wir uns duzen. Wir durften ja mit SWR 1 Leute dabei sein bei eurem 33 Jahre Fool's Garden Festival letztes Jahr in Pforzheim. Super Gäste auf der Bühne, tolles Publikum, tolle Veranstaltungen. Und für alle, die es noch nicht wissen, du bist Musiker, Sänger bei der Band Fool's Garden. Wie geht's dir denn so, wenn du jetzt am Ende dieses Jahres, du bist ja unser letzter Live-Gast für dieses Jahr, mal so aufs Jahr zurückschaust?
Ach, ich fühle mich jetzt fängt an, so Entspannung in mein Leben einzukehren. Es war echt viel zu tun dieses Jahr, so mit Buch und mit Hörbuch. Und gespielt haben wir auch immer noch zwischendurch. Und aber ich bin ganz glücklich über alles, was passiert ist. Dieses Jahr eine Vinyl-Edition von unserem Dish of the Day-Album haben wir noch auf die Strecke gebracht. Und ja, jetzt blicke ich zurück auf viel abgeschlossene Arbeit und freue mich einfach auf das nächste Jahr. Wir gehen auf Tour im Januar für 16 Konzerte quer durch die Republik und da freue ich mich jetzt richtig drauf, freue mich jetzt aber auf ein paar wirklich freie Tage dann Anfang nächsten Jahres.
Gab ja auch nochmal ein Abschlusskonzert. Ich glaube, ihr habt da so ein kleines Ritual, so eine kleine Institution, dass ihr immer so ein Weihnachtskonzert dann noch spielt.
Jetzt vergangenen Samstag, ja. In so einem kleinen Keller in Knittlingen, Zellarium nennt sich das, in der Fauststadt. Ja, das ist so ein jährlich wiederkehrendes Event. Da passen nur 180 Leute rein. Das ist immer proppevoll und ja, so ein schöner Jahresausklang einfach.
Ja, ich schaue jetzt auf einen Peter Freudenthaler, der sehr ausgeglichen aussieht. Ich schaue auf ein Buch, das du geschrieben hast. Ich meine, man darf es ja sagen, weil es öffentlich ist, du bist 62 Jahre alt und schreibst deine Autobiografie. Als du das jetzt gemacht hast, ja, ich gucke mir auf ein tolles Coverfoto übrigens von Tine Acke, tolle Fotografin, die, ich weiß auch, wo es entstanden ist. Und frag mich manchmal, wenn man dann so seine Biografie schreibt mit 62, denkt man nicht manchmal, ist noch ein bisschen früh?
Ans Sterben meinst du?
Nein, aber wenn man schon so zurückschauen muss. Ne?
Ja, ich bin ja tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Biografie gekommen. Vor 2 Jahren kam ein Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mein erster Gedanke war, da war ich ja noch 60, da war ich noch gar nicht 62. Gott, wer will eine Biografie von mir lesen? Und mein zweiter Gedanke war, ach, wenn ich von meinen Eltern oder Großeltern ein Buch hätte, wo ich die Geschichten nachlesen könnte, die mir erzählt haben, als ich klein war und die ich aber nicht hören wollte, weil sie mich nicht so interessiert hatten, da wäre ich jetzt schon ganz schön froh. Und da ich selber Kinder habe und vielleicht irgendwann noch mehrere Enkelkinder, dachte ich mir, okay, ich lasse mich auf dieses Unterfangen ein. Hab's zwischendurch auch verflucht, weil es echt eine Menge Arbeit war. Aber jetzt, wenn ich zurückblick, bin echt froh, dass ich es gemacht habe, weil es so ein schönes Aufarbeiten mit ganz vielen Dingen ist, nicht nur musikalischer Art, sondern auch was meine Kindheit und Jugend anging, meine Familie, und das da festgehalten zu haben, da bin ich schon echt glücklich drüber.
Ja, Stichwort zurückblicken, wie ist das eigentlich, wenn man dann so, ich meine, du hast ja viel erlebt, da kommen wir ja auch gleich drauf und es steht ja da auch alles drin, wenn man dann so auf sein eigenes Leben
alles
zurückblickt.
Nicht.
Ja gut, vieles. Ja. Aber wenn man da so zurückblickt, ja, wie fühlt man sich da, wenn man da denkt, mein Gott, das ist ja auch passiert, oh ja, und das auch.
Naja, wenn man das dann mal so kompakt sieht, aber ich glaube, da wird es jedem anderen Menschen auch so gehen, dann sieht man erstmal, was da in 60 Jahren so alles passiert, von Kindheit über Kindergarten, Schule, weiterführende Schule, Studium, Ausbildung, Musik, immer Bands nebenher, Freundinnen, Eltern, die irgendwann gehen, Kinder, die kommen, und das ist schon echt ein vollgepacktes Leben, und ich bin echt dankbar dafür und finde eh, dass so meine Generation, unsere Generation, wir hatten, glaube ich, so ein Glück in dieser Welt, wie es noch keine andere Generation vorher hatte. Und momentan sieht es ja auch so aus, dass es irgendwie, dass diese Glückssträhne, die über Deutschland oder über Europa sich verbreitet hat, so, na, zumindest gefährdet ist momentan, dass es so weitergehen
kann. Dann wird zumindest alle Angst vor, ja.
Ja, aber also es kam bei mir immer Wasser aus der Leitung, wenn ich die aufgedreht habe zu Hause. Ich hatte immer ein Dach über dem Kopf, immer was zu essen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist für mich jetzt auch nochmal richtig, richtig deutlich geworden beim Schreiben von diesem Buch. Und ich glaube, das täte unserer Welt, speziell unserer westlichen Welt, ganz gut, wenn man dieses Bewusstsein ein bisschen mehr schärfen würde für die Dinge, die wir haben und nicht immer nur an die Dinge denken würde, die man vielleicht momentan nicht hat oder die so ein bisschen im Argen liegen.
Du hattest einen Welthit und das hatten viele andere nicht. Nämlich am 11. März 1996, ja. Da wart ihr mit eurem Song Lemon Tree an der Spitze der deutschen Single Charts. Auch das Album Dish of the Day, was ich jetzt hier so als Vinyl hier liegen habe, das gab es damals gar nicht als Vinyl. Warum eigentlich nicht?
Da war Vinyl, zu der Zeit war Vinyl eigentlich out und irgendwie war halt die CD, eine CD hatte da eine ganz andere Bedeutung noch als heute. Ich erinnere mich dann auch noch, als wir unsere erste CD selbst produziert haben, 1991 oder 92 war das, da gab es einen Anbieter, der im Netz, nicht im Netz, da gab es ja nicht mal ein Netz richtig, in einer Musikzeitschrift die Offerte gemacht hat, man kann sich von seinen Songs eine CD pressen lassen, kostet 160 D-Mark. Damals hatten wir noch D-Mark. Und haben wir uns 5 Stück davon herstellen lassen. Und dann kam Volker, mein...
Für 800 D-Mark also.
Genau, da kam Volker, mein Kompagnon und Mitautor, mit 5 CDs zu mir. Damals habe ich noch in einem kleinen Ort bei Pforzheim gewohnt, angefahren. Und wir haben diese CD in den CD-Player reingelegt. Unsere CD, und das war fast wie ein Orgasmus, irgendwie, wenn ich das ja so sagen darf, die CD da einzulegen und auf einmal kommt deine Musik aus dem CD-Player. Das war aber noch was ganz, ganz Besonderes, weil da alles ganz frisch war und da hat man an Vinylplatten gar nicht mehr gedacht. Ja. Aber trotzdem schön, dass es so ein Revival hat und zu diesen 30 Jahren Fool's Garden gab es jetzt einfach in Kooperation mit der BMG, die Rechte inzwischen an den Songs besitzt, die Offerte, das ein Vinylalbum produziert hat.
Ja, und das ist jetzt genau, wollte ich gerade sagen, heute ist es schwer angesagt und dieses Cover kommt ja auch nochmal ganz toll, ganz anders rüber, wenn man das so auf Vinyl sieht. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem 11. März 1996. Mhm. Du hast gerade über die magischen Anfänge auch schon berichtet. Da kommen wir gleich nochmal dazu, das halten wir fest. Aber ich würde mal gerne wissen, wie hast du dich gefühlt, als diese Nachricht kam, passt mal auf Jungs, ihr seid Nummer 1 in den Charts.
Ich habe das im Buch ja auch thematisiert. Das war, die meisten Leute denken, da muss irgendwie der Himmel explodieren. In unserem Fall war das so, wir saßen in Leipzig am Flughafen. Volker und ich hatten einen Promotag in Leipzig, waren bei verschiedenen Interviews. Und abends kommt unser Promoter am Flughafen um die Ecke gebogen mit einer Flasche Champagner in der Hand und sagt, Jungs, wir müssen feiern, ihr seid Nummer 1 mit Album und Single.
Und Album und Single?
Genau, mit beidem. Ja. Die Single war schon Nummer 1 und das Album schoss dann hinterher. Und wir konnten uns gar nicht, also ich war echt geschockt, weil ich in dem Moment begriffen habe, jetzt ist nichts mehr, wie es vorher war.
Das war mir schon
dann
klar.
Mir war dann schon klar, da passiert jetzt was. Ich meine, die ganzen Wochen davor ist schon unglaublich viel passiert. Da hat plötzlich die Bild-Zeitung bei mir zu Hause angerufen und irgendwie jeder Sender wollte ein Interview und. Da hat sich schon ganz schön viel verändert. Ich war frisch Vater geworden. Das war eine zusätzliche Herausforderung so in diesem ganzen Wahnsinn. Und dann einfach so diese Charts zu sehen, du stehst ganz oben, hinter uns waren Oasis, Michael Jackson, die Toten Hosen und wir haben ein halbes Jahr vorher noch in München im Feuerwerk vor 20 zahlenden Zuschauern gespielt. Das war schon echt ein heftiger Move innerhalb dieser kurzen Zeit. Und ich habe wirklich im ersten Moment eher Angst gekriegt, als dass ich mich drüber freuen konnte. Das kam dann, Volker war auch so ein bisschen konsterniert. Wir haben dann trotzdem gefeiert noch an diesem Abend, aber mit angezogener Handbremse.
War dir damals klar, was passieren würde? Also du hast ja gesagt, es war klar, es wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Aber war dir auch klar, wie heftig, wie extrem nichts mehr so sein würde, wie es vorher war?
Nee, das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar. Da war auch noch nicht klar, dass es im Ausland abgehen würde. Da war auch noch nicht klar, dass dieser Song irgendwie so viele, über 3 Jahrzehnte irgendwie so präsent bleiben würde. Und dass er natürlich alles andere, was wir machen, in den Schatten stellen würde. Aber wenn ich heute drüber nachdenke und mich irgendjemand fragt, hättest du es gern nochmal genauso oder hättest du gern irgendwie so ein paar Stellschrauben anders gestellt? Dann muss ich sagen, ich möchte eigentlich auf nichts verzichten, was da passiert ist in den letzten 30 Jahren. Das war schon sowohl die Hochs als auch die Tiefs. Das hat alles irgendwie in der Rückschau seinen Sinn gemacht.
Mhm. Ich meine, wenn man so die Magie des Anfangs, das ist ja vorhin berichtet von der CD, da warst Volker Hinkel und du vor allem, ihr beiden habt das gemeinsam aufgebaut, auch so als Songschreiber-Duo. Da muss man doch sagen, das ist doch wahrscheinlich das Ziel dann. Kam das vielleicht auch ein bisschen zu früh?
Es kam wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber man konnte das nicht, wenn ich zurückblicke, aber das konnte man in dem Moment gar nicht mehr aufhalten. Das war wirklich wie so ein Schneeballeffekt. Das ging ja, das ist überall richtig gehend explodiert. Und auch als wir das erste Mal nach Südostasien kamen, im Spätjahr 96, war uns noch gar nicht bewusst, dass der Song dort schon so massiv bekannt war. Wir kamen dahin und dachten, wir müssen da ein bisschen Promo machen und wurden in Taipei am Flughafen mit von riesen Reporter-Teams und mit Kameras und Live-Übertragungen und Fans empfangen mit Zitronen in den Händen. Das war schon so echt krass.
SWR1, Leute, mit Peter Freudenthaler, Musiker und Sänger der Band Fool's Garden, mit der du jetzt seit über 30 Jahren zusammen bist. Da gab es diese Magie des Anfangs. Wenn du dich da heute zurückversetzt, und das musstest du ja jetzt, weil du deine Autobiografie einmal dein Leben aufschreiben musstest, fühlt sich das heute noch magisch an, was ihr damals gemacht habt? Weil ich meine, schwäbische Bands mit Welthits gibt es, glaube ich, nicht viele, wenn nicht sogar nur die eine berühmte schwäbische Band gab es schon vor euch. Also Pur oder Camouflage, die gab es ja schon so ein bisschen, ja. Vorbilder aus dem Ländle.
Das waren auch wirklich schwäbische Bands, wir sind ja gar nicht, ich bin ja nur Badener, ich komme ja aus Pforzheim.
Da ist ja die Erdbeergrenze.
Ne? Ja, genau. Ja. Das heißt, aus Neuhausen komme ich. Das Witzige ist, dass ich komme aus einem Ort im Enzkreis, der heißt Neuhausen, ist noch badisch, und Volker kommt aus Münklingen, das ist nur 3 Kilometer entfernt, aber schon im schwäbischen Bereich. Da sprechen die Leute auch schon ganz anders. Also man hört da wirklich auch schon einen Unterschied im Dialekt.
Also dass ihr euch gut verstanden habt, das war schon gelebte Völkerverständigung.
Das war gelebte Völkerverständigung. Aber früher muss es so, wenn ich an so Erzählungen meiner Oma denke, früher muss es so gewesen sein, dass ein Junge aus dem Schwäbischen verjagt wurde, wenn er dann nach Neuhausen kam und dort um die Hand angehalten hat von irgendeinem Mädchen aus dem Badischen. Also kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist komplett irre. Aber man kann sich ja vieles nicht vorstellen, dass, was so gewesen ist oder was momentan auch wieder ist. Und das Witzige war, dass Volker und ich uns aber erst 28 Jahre nach unserer Geburt in Stuttgart kennengelernt haben beim Studieren. Also wir hatten uns vorher nicht gekannt, aber schon seit Kindheitstagen nur 3 Kilometer voneinander entfernt gewohnt.
Und diese Magie des Anfangs, die spürst du noch heute? Also diese Verbindung, die ihr damals eingegangen seid, muss man sagen, die hält ja bis heute. Also ist er auch ein Freund fürs Leben, musikalischer Partner und auch Freund fürs Leben?
Unbedingt, ja. Also wir haben, das ist das Schöne, nach wie vor, nach all dieser Zeit, immer noch diese Glücksgefühle, wenn wir einen Song fertig gemacht haben im Studio oder auch wenn wir losziehen und Konzert spielen, wie jetzt am Samstag. Das ist für uns ja auch jedes Mal wie so eine Reise durch die Vergangenheit mit, sind über 140 Songs inzwischen und jeder Song erzählt irgendwie eine Geschichte aus einer ganz bestimmten Zeit oder ist verbunden mit irgendeinem Ereignis. Und diese Magie war aber nicht nur zwischen Volker und mir, sondern auch mit dem Rest der Band damals. Es war für mich so auch das erste Mal, dass wir eine Band hatten, wo alle so massiv am gleichen Strang gezogen haben. Und irgendwie hat wohl so rückblickend auch jeder damals gespürt, dass da was ganz Besonderes drinsteckt in diesem Paket Fool's Garden.
Ist das für dich, bist du so ein Solo-Schaffender, also so ein Einzelkämpfer, wenn es darum geht, Musik zu schreiben, oder brauchst du dein Pendant? Also würde es ohne Volker gar nicht gehen?
Es würde anders werden. Wir ergänzen uns wirklich hervorragend. Ich bin eher so der Hirnlose, der dann viele Ideen hat, die dann irgendwie koordiniert werden müssen. Und da ist Volker mein kongenialer Partner. Also Volker ist ein unglaubliches Studiotier. Der hat unglaublich viel Ahnung von dem ganzen Technikgedöns und kann sich dann auch wirklich mit so ein paar Sounds tagelang beschäftigen, bis die dann so stehen, wie sie sind. Und ich, ja.
Das ist nicht so deins.
Da kann ich schon auch mal mit eintauchen, aber da sind die Rollen schon ganz gut verteilt. Ich bin dann eher zuständig so fürs Grobe, für die Ideen und für, aber wir ergänzen uns da immer seit über 30 Jahren hervorragend.
Spiegelt sich das auch in deinem sonstigen Leben wieder? Weil, also ich meine, du bist ja früh zur Musik gekommen und hast auch irgendwie, also ja, erstmal was anderes gelernt. Du bist der Typ, den man anruft, wenn man sich ein gebrauchtes Klavier kaufen will. Und fragt, aber kannst du mal mitkommen und das angucken, ob es in Ordnung ist?
Ja. Ja, tatsächlich. Ich habe eine Klavierbauerausbildung gemacht. Wobei das eher so monetären Hintergrund hatte. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, weil ich nie wusste, was will ich denn eigentlich machen. Ich wollte schon immer Musik machen, habe auch schon immer den Drang gehabt, Songs zu schreiben. Wollte schon immer singen, ich wollte schon als 4-jähriger Sänger werden. Und meine Mutter hat dann immer versucht, mir so ein paar Tipps zu geben, wie ich denn so ein Leben eventuell finanzieren könnte. Und sagte dann, Mensch, lern doch Klavierstimmen. Wenn bei uns der Klavierstimmer da ist, der ist eine Stunde da und dann kriegt er 100 Mark und fährt wieder, wenn der am Tag 4 Klaviere stimmt. Das schien mir einleuchtend. Und
hat sie da recht?
Da hat sie tatsächlich recht.
Ja? Also ja. Lohnt sich das?
Das lohnt sich schon. Also ich habe mir mein Studium damit finanziert. Es ist ein schöner Beruf. Ich wollte zuerst dann nur Klavierstimmen lernen. Dann wurde mir aber von allen möglichen Seiten abgeraten. Es hieß, ein Klavierstimmer ist so ein amputierter Klavierbauer und man muss halt auch mal eine Seite wechseln oder eine Taste reparieren. Ich soll doch eine richtige Ausbildung machen. Das schien mir einleuchtend. Dann hatte ich Glück, dass ich bei Bechstein eine Lehrstelle gekriegt habe, wo ich wirklich alles lernen durfte, so vom Holzzuschnitt übers Furnieren bis zum Lackieren und Polieren und Regulieren und Stimmen. Und bin ich schon sehr, sehr froh. Über was ich auch noch froh bin, ist, dass der Chef mir damals gesagt hat, ich kriege diese Lehrstelle, das war ein sehr begehrter Platz bei Bechstein, aber nur, wenn ich vorher ein Jahr Schreiner lerne. Dann habe ich noch ein Jahr Schreiner
das gelernt. Hast du auch noch gemacht?
Das habe ich auch noch gemacht.
Für meine Kommode kann ich dich auch noch anrufen.
Kannst du auch machen, ja.
Super.
Und das sind so Skills, da bin ich heute noch unglaublich glücklich drüber, dass ich da Dinge gelernt habe, die ich in meinem Alltag immer noch gut gebrauchen kann und wo ich nicht jemanden bestellen muss, wenn es irgendwas gibt zum Reparieren oder so.
Peter Freudenthaler, Sänger der Band Fool's Garden, ist bei uns Dish of the Day, das war euer zweites Album. War euer zweites Album?
Genau.
96, ging auf Nummer 1 der Charts, genauso wie Lemon Tree, den Song, den eigentlich jeder kennt. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass du vorher ja richtig solide Ausbildungen gemacht hast, solide im besten Sinne. Und über dich wird ja ganz oft gesagt, ja, der Freudenthaler, der ist einfach bodenständig, der ist auf dem Boden geblieben. Das ist irgendwie immer einer von uns gewesen. Mhm. Hat das was damit zu tun, dass du auch diese soliden Ausbildungsgänge vorher gemacht hast und vielleicht auch, dass du eben Lemon Tree hattest, nicht mit 21, sondern mit 31?
Das spielt sicherlich alles eine Rolle. Ich glaube, meine Erziehung ist da auch entscheidend, mein Wesen an sich, dann war ich nie so jemand, der sich entgegen der Vorstellung, was so ein Sänger in einer Band ist, ja eher immer so der Exaltierte, der vorne steht. Das war jetzt gar nicht so meine erste Intention bei der ganzen Sache. Ich habe das schon auch genossen, dann als Popstar auf der Bühne zu stehen, aber ich bin nie so abgeflogen dadurch, weil mir viele Dinge einfach bewusst waren, dass es auch in so einem Moment nicht um mich geht, sondern um dieses Abziehbild, das dann irgendwie von dir produziert wird. Und ich war einfach auch schon viel zu eng verknüpft mit meiner Familie, mit Freunden. Ich habe schon immer einen guten Freundeskreis gehabt. Ich habe heute noch meine engsten Freunde kommen immer noch aus der Schulzeit, aus der 5. und 6. Klasse. Also ich bin prinzipiell schon immer ein geerdeter Mensch gewesen. Hm. Und da bestand auch nie Gefahr, da durchzuknallen.
Da hat sich auch nichts dran geändert. Also als das dann plötzlich losging, alles durch die Decke und ihr plötzlich überall wart, in der Bravo, in der Bild-Zeitung, da guckt man ja auch, dann fangen ja die Leute auch an, unangenehm ins Privatleben reinzuschauen und sowas.
Ja, ich glaube auch, dass es mehr das Umfeld ist, was sich ändert, weil die Wahrnehmung deiner Person plötzlich eine andere wird. Ich habe mich ja nach wie vor genau gleich gefühlt. Der Peter Freudenthaler war der gleiche vor dem Hit wie der nach dem Hit. Aber die Öffentlichkeit guckt ganz anders auf dich und auch Bekannte begegnen dir plötzlich ganz anders, weil sie sich auch so ein bisschen verunsichert fühlen. Ist es noch der gleiche? Können wir mit dem noch genauso reden? Und dann gibt es auch so Sachen, dass du plötzlich, komm ja aus einem kleinen Dorf, mit dem Auto durch das Dorf fährst und vielleicht irgendjemanden nicht grüßt, was vorher auch schon passiert ist, weil man es einfach übersehen hat oder in Gedanken ganz woanders war. Und dann kriegt es aber schnell so einen Touch, aha, jetzt hat es nicht mehr nötig, uns guten Tag zu sagen. Ich glaube, ganz normale menschliche Reaktion.
Das mit dem Lemon Tree, also den Song, den hören wir auch irgendwann und wir hören ihn ja hier im Programm auch immer wieder. Ich glaube, viele Leute kennen den. Aber was ist das mit diesem Lemon Tree? Kannst du mir das mal erklären? Also jemandem, der 1995, das verrate ich jetzt mal, 96, 15 Jahre alt war.
Ich glaube, dass der große Erfolg in diesem Song der ist, dass er wirklich sehr, sehr authentisch ist, dass er nicht konzipiert war, dass er nicht am Reißbrett entworfen wurde, sondern der entstand ja auch innerhalb von 20 Minuten war der ganze Song im Prinzip abgesteckt, mit ganz vielen Textfragmenten schon. Und am Tag danach, als ich zu Volker ins Studio ging und er mir sagte, boah, lass uns gleich machen, das ist ein Hit, war der Song eigentlich schon komplett fertig.
Euch war klar, dass das was Besonderes ist?
Ja, also mir war das dann schon auch relativ schnell klar, weil die erste Person, die ihn gehört hat, war meine Freundin, die an diesem Sonntagnachmittag, als er entstand, zu mir kam und der ich es vorgespielt habe, wie das so Musiker gern machen, dass sie ihren Freundinnen gern die neuen Lieder vorspielen. Die sagte ja auch gleich, das ist ein Hit.
Ach wirklich?
Aber da war es natürlich noch nicht klar, dass es so ein Riesenhit werden würde. Und Volker hatte aber die gleiche Meinung dazu. Und wenn wir hatten den Song dann zuerst auf Kassette aufgenommen und alle möglichen Leute, die den Song gehört hatten, wollten eine Kopie von der Kassette haben. Da war uns schon klar, okay, da steckt wohl mehr drin als in...
Also der Song, natürlich auf jeden Fall, allein schon mit dem Refrain, hat er auf jeden Fall diese Ohrwurm-Melodie, die, glaube ich, jedem im Kopf hängen bleibt, dieses I wonder how, I wonder why. Aber ich rede mal von dieser Zeit, ja, das war 1996, da gab es Grunge, das hat alles weggefegt, das Techno, es gab Hip-Hop, es gab diese großen musikalischen Strömungen, die alle musikalische Gewissheiten der 70er und 80er abgeräumt haben. Und ausgerechnet in der Zeit kommt ihr mit diesem Song so weit. Hat dich das nicht selbst gewundert?
Nee, mich wundert es nicht, weil dieser Song, der ist durch seine Einzigartigkeit so aus dem Rahmen gefallen und er hat natürlich eine eingängige Melodie gehabt und wir haben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, da war nichts konzipiert und wir haben uns auch auf solche Sachen eingelassen wie diese Tuba-Linie mit dem die haben wir einfach drin gelassen, auch wenn sie noch so platt war im Prinzip in jedem Big Band Song oder so kommt so eine Linie vor. Wir haben sie drin gelassen, auch die Verlegenheit, der Verlegenheitsvers. Wir hatten keinen Text für den dritten Vers. Dann habe ich zu Volker gesagt, komm, dann mache ich einfach mal dab, da, da, die, dab. Das ist alles aus Zufall entstanden und war nicht geplant. Und ich glaube, darin liegt ein ganz großes Pfund. Das Glasklirren am Anfang, das lange Intro, es hieß ja ursprünglich immer, oh Gott, das Intro ist viel zu lang fürs Radio, das wird kein Radiosender spielen. Wir haben es trotzdem drin gelassen. Und nachher wurde es zum Erkennungsmerkmal, diese Pizzicato-Strings.
Lemon Tree, das ist der Hit, der dein Leben geprägt hat. Und weil wir jetzt doch nachher ein anderes Fool's Garden-Lied spielen, was ich auch irgendwie auch gut
was
finde.
Was mich auch freut, ja.
Hören wir doch mal ganz kurz rein, damit für all die wenigen, die es noch nicht kennen, dass sie es auch mal kurz gehört haben. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue. Bevor wir über die Bedeutung des Songs, über dein Leben sprechen, Peter, und auch für Fool's Garden, natürlich für deine Band, vielleicht mal so kurz mal die Zahlen. Also das ist ja ein Hit, der ein paar Wochen Nummer 1 war. Das ist ja auch schon mal viel. Aber ich sag mal, wenn so ein Song dann auch in der Schule gesungen wird und in Pfadfinderlagern, und das hat sich bei diesem Lied so ergeben, zumindest in Deutschland, das ist dann schon was anderes, oder?
Ja, ach, das ist ein. Wir werden ja oft in diese Ecke gestellt, so One-Hit-Wonder, ne? Das hört man nicht so gern. Das klingt immer so ein bisschen despektierlich. Deshalb haben wir uns irgendwann mal einen anderen Begriff zurechtgelegt und gesagt, wir haben ein One-Very-Big-Hit-Wonder. Also ein wirkliches Wunder, das nach 30 Jahren immer noch so in den Gehörgängen festsitzt. Es gibt sicherlich auch einige Leute, die genervt sind davon. Tut mir schrecklich leid. Aber
du gehörst offensichtlich nicht dazu, zu diesen Menschen.
Nein, ach, ich bin...
Du warst von deinem eigenen Song nie genervt.
Nee, wenn du mich heute fragst, hättest du es gern anders gehabt? Ich blicke jetzt auf 30 Jahre zurück und denke, nee, genau mit allen Höhen und Tiefen, das war schon alles gut so. Und die Tatsache, dass deine... Ich habe immer so ein bisschen Sorgen gehabt, hoffentlich haben meine Kinder nicht irgendwann ein Problem damit, dass sie denken, der Papa ist der Zitronenbaum oder so. Aber meine Tochter kam irgendwann mal, meine mittlere Tochter von der Schule nach Hause und sagte, Dad, jetzt ist es soweit, jetzt nehmen wir es im Musikunterricht durch. Die waren dann dahingehend konfrontiert mit ihren Klassenkameraden, die dann sagten, das ist die Tochter, der Papa ist der Sänger von Lemon Tree.
War das eine Belastung auch für deine Kinder?
Manchmal? Nee, es war Gott sei Dank keine Belastung. Nee, es war immer so.
Du hast drei Kinder, muss man dazu sagen.
Genau, dass die sich immer gefreut haben auch drüber.
Mhm.
Ja, weil ist ja sowas wie, ich sag mal, so modernes Kulturgut. Ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber wenn es da schon in den Lehrbüchern steht, dann hat es ja schon einen gewissen Stellenwert auch. Auch wenn der Song auf Englisch ist.
Ja, das freut, das macht einen natürlich auch stolz. Und nicht nur in deutschen Lehrbüchern, sondern selbst in England wird es im Schulunterricht durchgenommen. Das ist natürlich ein Ritterschlag für eine deutsche Band, für eine süddeutsche Band, die nicht mal richtig Hochdeutsch sprechen kann.
Das finde ich ja das Spannende, diese Anerkennung im Ausland. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ihr seid ja ganz schön rumgekommen damit. Mhm. Ja. Also wer jetzt nicht Zeitzeuge war, der kann ja mal im Netz gehen. Das ist voll von irgendwelchen Fernsehshows und Auftritten von euch in fremden Ländern. Südamerika, Südostasien.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Vor allem, weil man dann auch wirklich mal richtig massiv spürt, was Musik für eine Wirkung, was Musik für eine Kraft hat. Es ist wirklich die universelle Sprache. Egal wo wir hingekommen sind auf dieser Welt, überall kennen die Menschen dieses Lied. Ich habe im Buch da auch mal kurz eine Nachricht zitiert, die mir ein guter Freund zugeschickt hat. Dessen Tochter war in Dubai und war mit so einer Studentengruppe unterwegs. Und da waren Studenten aus Pakistan, aus Indien, aus was weiß ich, aus aller Herren Länder in so einem Bus gesessen und dann die Lemon Tree im Radio und alle haben den Song mitgesungen. Und sie hat es gefilmt, die Tochter von meinem Freund hat es ihrem Papa geschickt, er hat es mir geschickt. Und das ist schon ein bewegendes Gefühl, einfach zu sehen, dass man kann sich auch verständigen auf dieser Welt über Musik. Ich will mir jetzt nicht zu viel auf unseren Song einbilden, aber das ist einfach so die Sprache, die alle Menschen verstehen. Auch wenn wir in Russland unterwegs waren, das war für mich als Kind des Kalten Krieges unglaublich bewegende Momente, da auf der Bühne zu stehen und mit dem damals ehemaligen Feind zusammen zu singen.
Aber ist das jetzt gerade für dich, also genau, Russland, also ihr wart in Litauen wahnsinnig erfolgreich, ja. Da habt ihr auch nochmal einen Hit, außer Lemon Tree, der dann noch später aufgenommen wurde, Dreams heißt der Song, der da auch da so,
Dreaming, ja.
Dreaming, genau, der da so durchgebrochen ist, ohne dass ihr eigentlich Kenntnis davon hattet, ihr habt das dann erst mitbekommen.
Als wir da auf der Bühne standen, ja.
Und plötzlich brüllen die Leute diesen Song mit.
Das war unfassbar, ja. Wir haben da in Vilnius in der Sports Arena gespielt mit ein paar anderen Bands zusammen und wir haben Dreamings an 6. oder 7. Stelle im Programm gehabt. Da gibt's Gott sei Dank auch einen Videobeweis dazu. Und wir fangen an, Dreaming zu spielen und 8000 Leute in der Halle singen diesen Song von vorne bis hinten mit. Wir wussten gar nicht, was uns passiert. Jetzt hat eine Radiostation, so die wichtigste Radiostation in Litauen, diesen Song wohl rauf und runter gespielt und alle Leute kannten den Song und wir wussten das gar nicht. Weiß noch, Gabriel ging damals von der Bühne und sagte zu mir, boah, wir sind ja richtige Stars hier. Das war echt unfassbar. Das sind wir von Lemon Tree gewohnt, da geht immer die Post ab. Das war eine schöne Überraschung.
Und auch in Russland wart ihr sehr erfolgreich, auch in Putins Russland übrigens, also Anfang der Nullerjahre. Und wenn ihr jetzt heute so diese militärische Bedrohung, die zumindest mal öffentlich immer kolportiert wird, die aus Moskau kommt, und da geht ja jetzt auch so eine kulturelle Zusammenarbeit, die es eigentlich jetzt etabliert hatte, auch mit verloren. Die geht da so mit verschütt, dass man dann plötzlich da nicht mehr hinfährt und so weiter.
Das ist ganz tragisch.
Tut das auch ein bisschen weh, ist doch auch tragisch.
Das ist ganz, furchtbar. Wir haben ganz viele Freunde in Russland, auch in der Ukraine. Das ist ja eh alles ganz eng miteinander verknüpft, ne? Und wir haben so tolle Erlebnisse gehabt dort. Witzigerweise kam vergangene Woche wieder eine Anfrage, ob wir in St. Petersburg und in Moskau spielen würden. Das geht natürlich gerade nicht. Auch wenn ich es noch so gerne täte, weil es ja die Menschen sind, die zu unseren Konzerten kommen und nicht die Politiker, die für diesen Krieg verantwortlich sind.
Und warum geht es dann nicht?
Ich glaube, das würde einfach instrumentalisiert werden, wenn wir da jetzt hinkämen. Das hätte einen komischen Geschmack. Ich bin da echt hin und her gerissen und mich würde wirklich auch interessieren, wie andere Menschen da noch drüber denken. Eigentlich würde ich schon gern spielen für die Menschen dort, weil mein Credo ist immer, die Anzahl der Arschlöcher ist überall gleich groß auf der Welt. Und natürlich gibt es in Russland auch Idioten, aber es gibt auch unglaublich viele liebenswerte Menschen. Und ich mochte immer die Kultur dort, die Musik, das Theater, das Ballett. Wir waren auf einer Veranstaltung eingeladen 2017 im Bolschoi-Theater und hat eine Ballerina getanzt. Und die hat so berührend getanzt, dass ich da heulen musste. Hätte mir das vorher jemand erzählt, dass ich bei einem Tanz irgendwie anfangen muss zu weinen. Das war wirklich unfassbar. Und das finde ich halt alles so traurig, weil ich auch glaube, dass wir uns kulturell mit den östlichen Ländern viel, viel näher sind als mit den Amerikanern zum Beispiel. Vor allem jetzt, wo man das Gefühl hat, die ganze Welt dreht durch.
SWR 1, Leute, mit Peter Freudenthaler, Sänger der Band Fool's Garden, Musiker. Wir haben gerade über den Auftritt in Russland gesprochen und du hast ja gesagt, es würde dich interessieren, was andere Leute darüber denken. Mhm. Jetzt kommt viel rein. Wir gucken mal, was die Hörerinnen und Hörer schreiben. Vielleicht lesen wir da gleich was vor. Auf so einen Erfolg wie mit Lemon Tree, so ein Superhit kann man schon sagen, da kommt ja dann auch immer die Aufmerksamkeit und leider auch Häme. Das kommt auch mit. Und du schreibst in deinem Buch von einer Kritik von 1996, da seid ihr in München aufgetreten, und da schreibt ein Journalist aus einer Musikzeitschrift, du hättest das Charisma eines Sachbearbeiters in der Kfz-Zulassungsstelle. Das ist hart, oder? Das trifft einen dann.
Das hat uns damals sehr getroffen. Nicht nur ich wurde da beleidigt, sondern auch unser Bassist würde aussehen wie einer von den Schürzenjägern, und über den Nachnamen von unserem Keyboarder wurde irgendwie Witz gemacht. Aber ja, das hat uns damals sehr getroffen. Was ein bisschen doof war, ist, dass Steffen Koch, unser damaliger Manager, uns diesen Artikel im Musikexpress, das ist ja auch so ein kredibles Instrument gewesen, uns den direkt vorm Auftritt vorgelegt hat. Und das war dann irgendwie einfach ein bisschen ungünstig, zeitlich terminiert. Aber rückblickend, wenn ich heute den Artikel lese, dann muss ich sagen, er war schon auch lustig geschrieben irgendwie. Aber damals hat es natürlich getroffen.
Ich kann mich da nicht ganz von frei machen, muss ich sagen, weil es gab in den 90ern schon in der Subkultur so eine gewisse Anwandlung. Ja, Bands vom, sei es aus dem Südwesten, sage ich jetzt mal, sei es im Badischen, im Schwäbischen, sich so ein bisschen drüber lustig zu machen, auch über Pur. Ne? Aber das ist sicher nicht an euch vorbeigegangen, oder? Also nicht zu mögen war so ein bisschen auch, also so dieses Image des Uncoolen, des Betulichen,
ja,
das wurde einem da so angehaftet.
Freiburger Chemiestudenten, und wie ich gerade vorhin schon erwähnt habe, dann konnten wir noch gar nicht richtig Hochdeutsch sprechen, ne? Das hat man immer gehört. Und das, was uns am Anfang so in die nach oben gehievt hat, wo man richtig gespürt hat, die Menschen fiebern gerade mit, so dieser Boris Becker-Effekt, den wir da gespürt haben. Die merken, dass wir komplett überfordert sind und fiebern da mit und pushen uns auf die Eins hoch. Und dann kommt einfach die Keule, wenn du dann ganz oben stehst. Dann gibt es auch viele Leute, die natürlich sagen, was haben denn Tiefes? Es gibt ja viele, die das auch gerne hätten. Das hat man dann schon gespürt. Auch diese Häme, als es dann wieder so abwärts ging. Ja, das war halt so ein One-Shot. Aber es hat uns eher angestachelt, weiterzumachen und dran zu bleiben.
Wie seid ihr mit diesem Image des Betulichen umgegangen? Ja, also dass man so uncool ist, dass ich das angeklebt. Oder hat euch das gar nicht so berührt, wie man manchmal denkt? Also ich meine, also gibt mich noch eine andere Band, die mir da einfällt, die auch sicherlich Opfer war. Das war Pur. Aber ja, Pur hat natürlich auch Stadien gefüllt. Also die haben auch Fans, und ihr habt natürlich auch Fans.
Ja, mich hat es jetzt nicht so gejuckt. Für mich war eher immer ausschlaggebend die Tatsache. Ich hatte irgendwann mal von Udo Lindenberg in einem Interview gehört. Er ist Udo Lindenberg von Beruf. Und das war so ein Berufsziel von ihm. Und da dachte ich mir, oh ja, ich möchte gern Peter Freudenthaler als Beruf sein. Und zwar so, wie er wirklich ist. Mhm. Und ich bilde mir ein, das ist auch mir gelungen. Und mit diesem Coolness-Faktor, ach, da hätten wir uns verstellen müssen. Und das wollte ich nicht.
Ich meine, über Look und sowas kann man sich natürlich immer streiten. Was man
ja,
so anhatte,
da gibt es auch heute so ein paar.
Da muss ich natürlich auch ein bisschen schmunzeln, wenn ich euch dann in den 90ern mit euren bunten Hemden und diesen Westen und so, dieser Bono-Look aus den 80ern.
Da hätte es schon Luft nach oben gegeben, aber da hat unser Manager damals auch schwere Karten gehabt. Der hat dann von der Plattenfirma auch so Tipps gekriegt, wie, sag mal eurem Sänger, der soll sich andere Schuhe anziehen oder vielleicht ein anderes Hemd. Und dann waren wir auf Nummer 1, und die Arroganz hatten wir dann schon, wenn dann der Steffen zu mir kam und sagte, du solltest vielleicht mal über dein Schuhwerk nachdenken, wo ich dann sagte, bist du bescheuert? Warum soll ich mir andere Schuhe anziehen? Ich bin mit diesen Schuhen auf die Nummer 1 gegangen. Aber schön, ja, so rückblickend hätte ich mir schon vorstellen können, dass so ein bisschen Einsicht nicht fehl am Platz gewesen wäre.
SWR1, Leute, mit Peter Freudenthaler, der mit seinem Welthit und seiner Band Fool's Garden auch oft in Russland aufgetreten ist. Und du hast da immer tolle Zeiten gehabt, ne?
Ja, das war immer schön. Und zwar auch so, ich sagte es ja vorhin, ich bin Kind des Kalten Krieges. Meine Oma hat mir in der 7. Klasse, als ich mich entscheiden musste zwischen Latein und Russisch, noch geraten, lern Russisch, falls der Russe kommt. So war ich geprägt und dann stehen wir da Anfang der 2000er Jahre das erste Mal im Gorki Park auf der Bühne mit 12 russischen Rock- und Reggae-Bands zusammen und spielen ein Festival und es ist Frieden und es ist, man hat das Gefühl, diese Zeiten sind vorbei. Ich habe sogar in einer Pressekonferenz von diesem Ratschlag von meiner Oma erzählt und im Moment des Erzählens dachte ich mir, oh, vielleicht zu schnell gesprochen, zu wenig überlegt. Ganz im Gegenteil, die Leute haben alle gelacht dort über diese Aussage. Die hatten schon auch einen gewissen Humor. Und dass das jetzt alles zusammengebrochen ist, wirklich durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, das ist schon wirklich tragisch.
Ja, und die Anfragen aus Russland für Fool's Garden, die kommen immer noch. Und du wolltest gerne wissen, was denken andere Menschen wohl darüber, wenn ihr dort auftreten würdet? Und da kamen jetzt viele Rückmeldungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel von Roland Heim aus Uing in Sparwiesen, der schreibt, in Ausland auftreten, das geht gar nicht. Die müssen den Krieg spüren. Es gibt viele, die sich hinter Putin stellen und den Krieg befürworten. Es gibt natürlich auch andere Menschen, um die ist es schade. Sven Olaf Lemke schreibt uns, er kann ihre Bedenken, also er und seine Frau, sie können ihre Bedenken, also deine Bedenken, Peter, zu einem Auftritt in Russland sehr gut nachvollziehen. Wie wäre es denn für die Menschen dort zu spielen und im Nachhinein die Gage oder einen Teil davon an die Ukraine zu spenden? Auch ein Vorteil. Ja, er wünscht frohe Weihnachten. Ich kriege auch einen Gruß. Vielen Dank, Dankeschön. Sven Olaf. Also es ist ein gemischtes Bild, muss man sagen. Insgesamt gibt es viele Leute, die sagen, man sollte dort eher nicht spielen zurzeit. Und du hast mir auch mich gefragt, die Gefahr, dass das instrumentalisiert
ja,
würde,
sehe ich, die ist sehe ich schon hoch, auch. Ne? Da hätte ich auch einfach die Angst davor und da müsste man sich erklären. Und sobald man anfangen muss, sich zu erklären. Und ich könnte auch nicht auf die Bühne stehen und nichts dazu sagen. Und ich glaube, das wäre nicht ganz so ungefährlich momentan.
Da gibt's
also es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber wenn man irgendwie eine Idee hätte, was weiß ich, dass man vielleicht auch hier aus Deutschland heraus ein Online-Konzert gibt oder wo man einfach für die russischen Menschen und für die ukrainischen Menschen spielt und so, sozusagen an diesem System vorbei musiziert. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nur nicht, wie man das bewerkstelligen kann. Ich bin aber für Anregungen sehr dankbar.
Also schickt uns eure Anregungen, eure kreativen Ideen. Eine kam gerade von Alexander Sibirski aus Bad Wörishofen, der sagt, macht doch Werbung, dass ihr in Moskau spielt, wenn Putin seine Invasion stoppt.
Das ist eine schöne Idee.
Also das halten wir mal so fest. Da kommt jetzt sicherlich noch vieles. Auch kamen auch viele Rückmeldungen übrigens zu diesem, euch uncool zu finden. Viele Leute, die sagen, wir finden die übrigens gar nicht uncool. Wir sind große Fans von Fool's Garden und auch von Pur. Und es ist ja witzigerweise gerade dieses, ich setze es jetzt in Anführungsstrichen, Peter, du verstehst mich richtig, das Betuliche, das Bogenständige, dieses Authentische, was heute viele sagen, das ist genau deine Qualität.
Ja, ich glaube, man muss einfach nur, wie bei allem im Leben, hartnäckig genug sein, an sich selbst glauben, sich nicht sein Leben bestimmen lassen durch die Erwartungshaltung anderer. Und dann wird man auch irgendwann belohnt dafür. Es gibt in jedem Leben gibt's Rückschläge und gibt's Brüche, aber durch die muss man durch und geht dann in meinem Falle gestärkt daraus hervor und einfach an dem Ding, an dem Traum festhalten, den man hat. Und dann bin ich überzeugt, dass man auch die Energie hat, um so einen Traum zu realisieren.
Naja, du hast vieles gewonnen natürlich durch den Song. Also ich würde sagen, weil das wirst du ja oft gefragt, ist das jetzt Fluch oder Segen, so einen Superhit zu haben, der alles überstrahlt? Ich sag mal, Segen ist es wahrscheinlich finanziell, ne? Kann man von
es
so einem Song
definitiv
leben? Die Frage Segen. Stellen sich ja viele.
Naja, wir haben schon gut Geld auch verdient mit dem Song und der wird ja immer noch gespielt, deshalb gibt es immer noch Tantiemen. Da haben wir zu viele Fehler gemacht am Anfang mit Verträgen und so, weil wir einfach... Wir hatten schlichtweg keine Ahnung von diesem Business, hätten da vielleicht im Nachhinein einfach ein bisschen andere Vertragskonstellationen nur unterschreiben sollen. Aber sei es drum, das war das Entree für das alles. Ich könnte mir jetzt keine Villa in Malibu leisten, das wollte ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich bin ganz glücklich nach wie vor dort zu leben, wo ich groß geworden bin und... muss mir aber nicht irgendwie überlegen, darf ich mir den Restaurantbesuch gönnen oder müssen wir jetzt sparen? Das ist schon ein großes Glück.
Und du könntest zu jeder Zeit deine Familie davon ernähren.
Genau, und ich habe drei Kinder. Wir haben drei Kinder großgezogen. Wir haben ein abbezahltes Haus und das ist schon...
Das klingt solide.
Großes Glück.
Solide.
Aber, und das alles, ohne je ans Geld verdienen denken zu müssen, sondern ich durfte immer Musik machen und wird dafür auch noch belohnt. Das ist schon...
Aber es gab ja echt Schelme, das schreibst du auch, die sich von euren Tantiemen wirklich ein Stück abgeschnitten haben, ohne dass sie jemals was mit der Entstehung von Lemon Tree zu tun gehabt hätten.
Ja,
das ist. Über Tricks.
Da gab es so Tricks, das ist inzwischen nicht mehr möglich. Haben wir die Zeit, das zu erklären? Das wird ein bisschen länger dauern.
Oh, jetzt nicht mehr, aber vielleicht machen wir es gleich zum Schluss. Du hast deine Lebensgeschichte aufgeschrieben, da stehen viele spannende Anekdoten drin. Eine hast du uns jetzt noch versprochen, und zwar, wie sich jemand durch die Hintertür ein Zwölftel eurer Tantiemen gesichert hat an Lemon Tree.
Ja, ich versuch's mal abzukürzen, ganz schnell. Wir hatten 1997 von der GEMA so einen Auswertungsbogen gekriegt, und da stand plötzlich ein Name von einem Arrangeur mit drauf, für den ein Zwölftel abgeführt wurde. Wir wussten gar nicht, was das ist. Bei der Recherche hat sich herausgestellt, der hat eine Partitur für Klavier und Gesang geschrieben von dem Song, hat es angemeldet, uns ging das irgendwie durch. Wir haben da wohl 1996 dann irgendwie eine Nachricht bekommen von der GEMA, aber da gab es ja so viele Covers, dass es uns gar nicht aufgefallen ist. Und wir wussten auch nichts von diesem Schlupfloch. Der hat es angemeldet, und dadurch jedes Mal, wenn unser Song im Radio gespielt wurde, ein Zwölftel von den Tantiemen gekriegt. Das war in diesem Jahr nicht unerheblich. Da gab es einfach eine Lücke in den GEMA-Statuten, die inzwischen abgeschafft wurde. Die stammte noch aus der Zeit, als die Rundfunkorchester gab in den 50er Jahren. Wenn da dann irgendjemand eine Partitur geschrieben hat für das Rundfunkorchester und dieses Lied von dem Orchester dann gespielt wurde im Radio oder im Fernsehen, dann gab es ein Zwölftel Bearbeitungsgebühr. Aber, und es haben sich halt ganz arg viele Verlage haben sich das zunutze gemacht und einfach, sobald ein Hit da war, schnell diese Lücke aufgegriffen und jemanden eine Partitur für Klavier und Gesang schreiben lassen.
Wahnsinn. Also da gibt es dann viele, die dann einfach so mitverdienen. War das überhaupt so? Also ich meine, das hat ja dein Leben verändert. Dann gab es den Bambi in dem Jahr, dann seid ihr überall auf Tour gegangen. Erwartungsdruck war plötzlich hoch. Alle sprechen über einen, man ist in der Bravo. Also Dinge, die den meisten Menschen, sage ich jetzt mal, nicht widerfahren. Aber du hast ja versucht, ein Familienleben auch aufrechtzuerhalten mit erst einem, dann zwei, dann irgendwann drei Kindern. War das ein krasser Widerspruch?
Na, so ganz am Anfang war das schon heftig. So, meine erste Tochter war frisch geboren, und dann ging das alles los. Und natürlich hat eine junge Mutter eine andere Vorstellung vom Familienglück im ersten Jahr, ein junger Vater übrigens auch, als dass der Papa dann ein Jahr lang fast nur unterwegs ist, ne? Und dass da plötzlich Leute im Garten stehen und das Haus fotografieren oder auch klingeln und nach Autogrammen fragen, was schon alles aufregend und schön war auch. Aber man hat ja noch so ein bisschen Beschützerinstinkt für so eine kleine Familie, ne? Und wenn dann der Mann die ganze Zeit unterwegs ist. Also sprich, es gab ruhigere Momente in meinem Leben als dieses Jahr.
Hat es auch für Spannungen gesorgt in deinem Privatleben?
Klar, das hat auch für Spannungen gesorgt. Mhm. Aber gleichzeitig hat es auch gut auf dem Boden gehalten. Wenn ich dann, ich erinnere mich noch an ein Konzert auf dem Maimarkt in Mannheim. Wir haben bei Pur im Vorprogramm gespielt. Ich bin dann nachts noch heimgefahren, weil wir bei den Nachbarn zum Grillen eingeladen waren am nächsten Morgen. Da saßen wir bei denen im Hof, und die haben sich dann über die Fliesen unterhalten, die sie in ihrer Garage auslegen wollen. Das war für mich dann kurz so ein Moment, wo ich dachte, oh Mann, dafür bin ich gerade nicht bereit. Am Abend zuvor haben noch 60.000 deinen Song mitgesungen, und dann sitzt du da und das ganz normale Leben schlägt dir wieder ins Gesicht. Aber rückblickend war das auch ein schöner Moment, weil es einfach so, okay, this is the real life. Und wenn du auf einer großen Bühne stehst, vor Tausenden von Menschen singst und abends wieder im Hotelzimmer sitzt und da jubelt kein Schränkchen und keine Brause in der Dusche.
Das ist ein ziemlicher Kontrast, ne? Ja. Den hast du gelernt, aber auch irgendwie zu handeln für dein Leben.
Ja, aber ich habe auch tatsächlich in dem ganzen Erfolg nie das Gefühl gehabt, so, boah, so glücklich war ich noch nie wie gerade, sondern da gab es Glücksmomente, aber die gab es auch schon vorher in meinem Leben. Und nach wie vor die größten Glücksmomente, auch wenn es noch so abgedroschen klingt, waren die Geburten meiner Kinder. Und ich konnte glücklicherweise bei allen dabei sein, und das war das erhebendste Gefühl, was ich jemals erlebt habe.
Wie sieht's bei dir mit in Würde alt werden als Musiker aus? Ist das etwas, dem du schön, also positiv ins Auge siehst?
Ja.
Die Stones haben es vorgemacht.
Ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt so viele, die uns das vorgemacht haben, dass man auch mit 80 noch auf der Bühne stehen kann, wenn man sich ein bisschen pflegt. Ja, hättest du mich vor 30 Jahren gefragt, kannst du dir vorstellen, mit 60 noch den Lemon Tree zu singen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Heute bin ich froh, dass ich das nach wie vor kann, und ja, wie du sagst, die Stones haben es uns vorgemacht, Udo Lindenberg hat es uns vorgemacht, so viele andere, die Scorpions und...
Also hoffen wir, dass wir dich noch lange auf der Bühne sehen können. Jetzt hast du erstmal deine Biografie geschrieben. Da erfährt man sehr, sehr viele Dinge auch über dich als Mensch. Zum Beispiel auch die sehr berührende Geschichte, wie du Abschied genommen hast von deinem Vater. Einfach der Mensch Peter Freudenthaler. Und der war heute auch bei uns in SWR1, Leute. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.